Christoph Karasch ist in Neuseeland auf Tuchfühlung mit den Abalone-Schnecken, denn in ihnen verstecken sich kostbare Perlen.
Put your hand on it, you'll feel it'll stick to your hand.
Ah, boah,
you see how fast they stick.
Das finde ich, ja, okay. Ach, das saugt sich auch an mir sofort fest. Das finde ich total komisch. Eigentlich habe ich die schon 100 Mal angefasst jetzt inzwischen, aber mit bloßen Händen ist es echt nochmal ein Unterschied.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Zugegeben, ich bin nicht gerade die klassische Schmuckträgerin. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich Perlenschmuck anhatte, das war an meiner Hochzeit, Ohrringe. Aber ich weiß nicht mal, ob die echt waren. Das heißt, ich kenne mich nicht so richtig gut aus mit Perlen. Aber auch ich finde es total spannend, diesen Gedanken, dass man in einer Muschel oder in einer Meeresschnecke eine Perle finden könnte. Das ist ja schon ziemlich cool. Und genau das hat Christoph Karasch gemacht. Und dazu ist er aber erstmal um den ganzen Globus geflogen. Hallo Christoph.
Hallo Eva. Ja, das kann man so sagen. Das war wirklich die weiteste Reise. Also viel weiter geht nicht. Ansonsten wäre ich schon wieder auf dem Rückweg gewesen.
Das heißt, wie lange wart ihr unterwegs?
Also, na, die einzelnen Flugstunden kann man dann schon gar nicht mehr zählen, aber Neuseeland ist eben wirklich einfach ganz am anderen Ende der Welt. Ja, ganz, ganz besonderer Ort, an dem wir da waren.
Mhm. Und was hast du uns denn von deiner Reise mitgebracht?
Du, pass auf, ja. Ich kram hier mal. Ich hole mal die Tasche raus. Und würd's dir einfach mal zeigen.
Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Es ist das hier geworden.
Was ist das? Es sieht aus wie ein Spatel, mit dem man irgendwie Mini-Häuser bauen kann oder Mini-Mauern, so ein kleiner Betonspatel oder sowas. Und er ist irgendwie auch ganz dreckig und alt. Was ist das?
Was ist es? Du liegst komplett richtig. Das ist das Arbeitswerkzeug, was man braucht, wenn man in Neuseeland Abalone-Schnecken vom Meeresboden sammeln möchte, um dann deren Perlen
zu bekommen. Du brauchst quasi diesen Spatel, um die abzuhebeln vom Meeresboden, weil die sich wahrscheinlich so festsaugen.
Du kannst es dir nicht vorstellen, wie die sich festsaugen. Ich will noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es geht tatsächlich darum, den richtigen Moment zu finden, mit diesem Spatel unter den Schneckenkörper zu gelangen. Denn wenn du den Moment verpasst, dann saugen die sich so fest, dass da keine Menschenkraft mehr was auslösen kann.
Ah, verstehe, du musst sie quasi überraschen, weil sonst ist es zu schwierig. Aber okay, jetzt nehmen wir schon wieder viel zu viel vorweg. Fangen wir doch mal wieder von ganz von vorne an und erzähl uns als allererstes mal, wo genau reisen wir denn mit dir hin? Wohin nimmst du uns mit?
Wir sind in Neuseeland, dieses wunderschöne, grüne, hügelige Land, was leider nie auf dem Weg liegt. Wo man eben schon ganz konkret hin möchte, damit man dann dort mal landet. Wir sind in Wellington gelandet und von dort, das ist quasi am Südzipfel der Nordinsel. Neuseeland teilt sich ja in zwei große Hauptinseln auf, plus hunderte kleinere Inseln drumherum. Aber wir sind von der Nordinsel dann noch auf die Südinsel übergesetzt durch die sogenannte Cookstraße. Benannt nach James Cook, der eben seinerzeit da mal so der erste Europäer war, der da unterwegs war.
Schau mal, wir lernen heute auch noch was in Geschichte.
Ja, absolut. Geografie war mein Fach damals.
Da war ich nicht so gut.
Große Leidenschaft. Wenn es dann um Bodenschätze ging und so, ja, da hat es dann mit mir auch schnell nachgelassen. Aber so die reine Geografie fand ich immer ultra spannend. Und dann sind wir eben mit der Fähre an die Nordspitze der Südinsel gefahren, in so ein kleines Nest namens Picton. Mhm. Und von dort ging es dann mit einem kleinen Boot noch wieder weiter ins Nirgendwo auf eine kleine Insel, die heißt Arapawa Island. Da leben keine 50 Menschen. Es gibt keine Straßen.
Aber wahrscheinlich mehr Schafe als Menschen.
Du, das ist ein Fakt. Also das stimmt wirklich. Das sagt man auch über diese Insel. Und Mike, den wir gleich noch kennenlernen werden, der hat das auch bestätigt. Ja, hier leben mehr Schafe als Menschen. Und es gibt dort vor allem keine Straßen. Du kommst dort wirklich nur per Boot hin. Es gibt ein Postboot, was die Post bringt. Und zum Nachbarn musst du eben auch mit dem Boot in die nächste Bucht übersetzen, um ihn besuchen zu können. Eine andere Chance gibt's da nicht. Das mal so als Grundsetting. Wunderschön, super abgelegen. Hobbits würden sich da wohlfühlen, glaube ich.
Okay, aber du bist ja dorthin gekommen, weil du eine ganz besondere Mission hattest, beziehungsweise weil du dir ja etwas Bestimmtes anschauen wolltest.
Ja, die Abalone-Schnecke lebt endemisch in Neuseeland, also nur dort an diesem Ort und kann ganz wunderschöne Perlen beherbergen in ihrer Schutzhülle sozusagen. Und das ist das, worum Mike und Antonia, ein Ehepaar, sich kümmern. Mike kommt ursprünglich aus den USA und sein großer Traum war es tatsächlich mal, so eine Abalone-Schneckenfarm zu besitzen, um diese sehr wertvollen, blau schimmernden Perlen als Schmuck verkaufen zu können.
Das heißt, wir reden nicht von diesen weißen Perlen, die man kennt und die, soweit ich weiß, ja auch in Austern wachsen. Hat gefährliches Halbwissen.
Ja, jetzt auch das Einzige, was ich mit Perlen bisher in Verbindung gebracht habe, dieses Stichwort Austern, richtig. Ich hatte keine Vorstellung, keine Ahnung, wie Perlen überhaupt in diese Tiere gelangen. Sind die dort natürlich? Muss man sie dort einpflanzen? Aber das habe ich dann während meines Besuchs ein bisschen genauer kennengelernt. Aber erstmal ging es eben darum, die beiden, Mike und Antonia, kennenzulernen und dann erstmal die erste Schnappatmung zu bekommen, als es nämlich hieß, du musst tauchen gehen, logischerweise, um Schnecken zu holen, aber ohne Sauerstoffflasche. Stichwort Freediving.
Freediving, what does that exactly mean?
That means that you're going to hold your breath while you're diving instead of breathing compressed air underwater.
Okay.
You know, with a dive tank, so... What we do here in our fishery, we're only allowed to free dive them.
How hard is this challenge? Do you think I can do it?
You ever hunted Easter eggs when you were a child?
Of course, yeah.
It's the same.
Yeah, it's the same thing.
Yeah, it's like an Easter egg.
Okay, das ist wie Ostereier suchen.
Okay, er sagt, es ist wie Ostereier suchen. Also deine Aufgabe war jetzt im Prinzip, oder du solltest jetzt diese Schnecken finden, hochtauchen, in denen eben diese Perlen sein können. Oder?
Ja, zu dem Zeitpunkt noch nicht sind, aber das wird in einem späteren Prozess dann erledigt durch Mike und Antonia. Ganz, ganz spannend. Wie gesagt, ich bin da auch bei Null gestartet. Ich hatte gar kein Wissen, ob die Perlen da schon mit den Schnecken auf dem Meeresboden sind oder ob das eben später passiert. Das passiert erst später.
Ach so, das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte eben, du holst die Schnecken dann hoch und dann sind die Perlen da schon drin. Aber das ist eben gar nicht so. Die werden, das erzählst du uns dann später.
Das erzähle ich später, ganz genau. Also ich war erstmal völlig perplex, weil ich selbstverständlich dachte, dass wenn es darum geht zu tauchen, dass ich dann Equipment bekomme, dass ich dann meine Sauerstoffflasche habe.
Du bist ja ein guter Taucher eigentlich, ne?
Ich habe einen Tauchschein. Das letzte Mal tauchen ist aber schon eine ganze Weile her. Da bräuchte ich wahrscheinlich mal einen Auffrischungskurs. Mhm. Aber ja, ich hätte mir das wohl durchaus noch zugetraut. Freediving hingegen habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Also Luft anhalten und unter Wasser, das habe ich natürlich schon mal gemacht. Aber wenn es darum geht, auch dort unten etwas zu erledigen, während du die Luft anhältst und dann ja auch, ich deutete es schon an, mit einer gewissen Kraftanstrengung zupacken zu müssen, ist es schon was anderes, weil dir schneller die Puste ausgeht bei der Arbeit unter Wasser, als man sich das vorstellen kann.
Und es ist ja auch so, dass es nicht wie im Urlaub irgendwie schön warmes Wasser, wo man so ein bisschen rumschnorchelt, sondern
toll
da
wär's.
Ist ja richtig kalt, ne?
13 Grad.
Ah, Gott. Ja. Aber du hast schon zumindest was irgendwie einen Schutz gehabt, einen Taucheranzug oder so, oder?
Genau, der Neoprenanzug war wirklich die erste Challenge, die auf mich gewartet hat, denn da reinzukommen, das war gar nicht so leicht.
Da ist Conditioner, Haarconditioner drin. Guck mal hier, boah. Ach, damit es ein bisschen flutschiger ist. Yeah. Aber es funktioniert.
Geil, ne?
Ist das komisch. Okay.
And now? Dip your head down.
Head down.
Hold your breath.
Yeah.
Hold your breath.
I can practice already, you mean.
Okay, yeah. Pop your head through. Where's it at?
Oh, ah. Die Öffnung.
There you go.
Oh.
Put wrist down.
Yeah. Ist bequem.
Now go like this, but
very comfy.
Yeah.
Die haben also Haarconditioner, also Spülung reingetan, damit du da besser reinkommst.
Richtig, das ist natürlich total clever, habe ich aber erstmal so nicht in Verbindung gebracht. Ein Neoprenanzug mit Haarspülung. Und aber da, was ich jetzt schon mal spoilern kann, ist, das war ein total ekliges Gefühl, weil du die ganze Zeit, das geht ja nicht weg. Der Conditioner bleibt ja die ganze Zeit in diesem Anzug, während man in dem Anzug steckt. Und ich hatte die ganze Zeit dieses glitschige Körpergefühl, was wirklich. Was hilfreich war, um reinzukommen, aber was nicht schön war, das über Stunden sozusagen zu spüren in 13 Grad kaltem Wasser.
Aber immerhin, es war dir am Anfang eine Hilfe. Und ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch Hilfe gebraucht hast, bei diesen Schnecken abzumachen. Also da gibt es ja wahrscheinlich bestimmte Techniken auch. Die kann man ja nicht einfach, du hast ja vorhin schon bei diesem Spatel gesagt, die kannst du nicht einfach, ach, da liegt eine und dann nehme ich die mal schön hoch.
Ja, genau. Also das war auch das Besondere, dass mir das erstmal über Wasser theoretisch erklärt werden musste, ohne dass ich jemals so eine Schnecke ja schon mal gesehen habe. Aber ja, Mike hat versucht, in kurzen, knappen Worten zu sagen, was zu tun ist.
The main thing is when you go to take them off the rock, say they're on the rock here, you can see it straight under and then pop them off.
Okay, ich will die Schnecke überraschen, ich will sie nicht töten, das ist das Mantra von heute. Das wäre mir auch sehr recht, um ehrlich zu sein.
Klingt doch einleuchtend, oder? Also, um das nochmal kurz zu erklären, diese Schnecken sitzen auf Steinen und ich will sie quasi von hinten, ich weiß nicht, ob es ein Vorne und Hinten gibt, ehrlich gesagt, bei einer Schnecke, aber ich möchte sie überraschen und mit diesem Spatel, den ich dir hier gezeigt habe und immer noch in der Hand habe, erstmal über den Felsen kratzen, um sozusagen unter die Muskeln dieser Schnecke zu kommen und sie dann so schnell zu überraschen mit einer Hebelbewegung, dass sie sich eben nicht festsaugen kann am Fels, denn dann hätte ich keine Chance, sondern dass sie im Prinzip einfach abploppt und ich sie mir dann wegpflücken kann und in mein Netz tun kann. Das war die Idee.
Das war die Idee. Ob das so geklappt hat, ja. Lassen wir uns mal überraschen. Aber erstmal musstet ihr jetzt ja wahrscheinlich überhaupt auch an die Stelle kommen, wo diese Schnecken also dann auch leben, weil die sind ja wahrscheinlich, also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich schnorcheln gehe, dann sucht man ja doch oft sehr lange, bis man so irgendwie ein bestimmtes Tier findet. Wie war das da bei euch?
Ja, also da muss man sagen, Mike ist natürlich absoluter Profi auf seinem Gebiet. Der kennt sich dort bestens aus, auch unter Wasser. Das heißt, er wusste wirklich ganz genau, wo wir hin mussten und hat mich, ich glaube, es war nur 10 Minuten Bootsfahrt von seinem Steg entfernt, dann an einer Farm rausgelassen, Unterwasserfarm, muss man sich so vorstellen, wo er wusste, da sind ganz viele und da werde auch bestimmt ich als blutiger Anfänger meine kleinen Erfolge feiern können.
Also Unterwasserfarm, jetzt muss ich doch noch ganz kurz einmal nachfragen, Unterwasserfarm heißt, hat er die gezüchtet dort oder leben die dort wild?
Die leben dort wild, aber er, sagen wir mal, strukturiert das Ganze schon etwas. Also er hat beispielsweise, wir können ja schon mal vorwegnehmen, dass es natürlich darum geht, diese Schnecken aus dem Meer zu entnehmen, um dort den Perlenschmuck daraus herstellen zu können. Das heißt, er greift natürlich ins Ökosystem ein, hat aber auch ein Reseeding-Programm. Das heißt, er gibt dem Meer durch konkrete Züchtung von neuen Baby-Abalonen dem Meer auch wieder was zurück, dass das Gleichgewicht bestehen bleibt. Und dieses Zurückgeben ist natürlich dann ein kontrollierter Vorgang. Das heißt, er weiß dann natürlich, wo setzt er diese Babyschnecken wieder aus. Und das ist das, was ich jetzt gerade so salopp Farm genannt habe.
Okay.
Also jetzt fühle ich auch körperlich, dass es keinen Weg mehr zurück gibt und das alles wieder aufsetzt. Dann geht's wohl jetzt wirklich los. Oh. Okay.
Da warst du im Wasser. Und ja, wie hat sich das angefühlt? Erzähl.
Absoluter Schockmoment. Also Neoprenanzug hin oder her. Das ist ja gut, dass er da ist. Er hat mich dann auch warm halten können, aber der ist ja nicht hermetisch abgeriegelt natürlich. Das heißt, dieses 13 Grad kalte Wasser sucht sich seinen Weg, ja, in alle Körperregionen. Und das ist da, da muss man sich schon kurz mit so einem Jauchzen oder so musste ich mich da doch erstmal dran gewöhnen.
Hm? Oh, Alter, das füllt sich einfach alles mit Wasser hier und ist saukalt.
Aha, aber jetzt bist du unter Wasser und wie war, also liegen dann da hunderte von diesen Schnecken rum oder wie muss ich mir das vorstellen?
Eva, ich habe dich ja selber noch nie vorher gesehen, das ist ja das Besondere. Du tauchst dann da ab, weißt prinzipiell, was du zu tun hast, aber es ist ja doch ein Stochern im Nichts sozusagen. Und vor allem, ich weiß nicht, wer schon mal schnorcheln war, tauchen war, es ist alles relativ fahl da unten. Das heißt, du kannst dich nicht mal wirklich an Farben entlang hangeln. Wie sollen die aussehen? Ich wusste, die haben einen rosa Touch, aber wenn alles so über die Jahre mit so einer mit Algen und mit wahrscheinlich auch ein paar kleinen Seepflanzen alles so überwuchert ist, dann sieht das am Ende wieder alles gleich aus. Und dann weißt du nicht, was ist denn eine Schnecke und was ist hier einfach nur der Felsen.
Ja, wie sehen die denn überhaupt aus?
Die haben eine die sehen im Prinzip, sieht die Schale aus wie so eine ovale Müsli-Schale. So würde ich es jetzt mal salopp ausdrücken. Und wie gesagt, so ein bisschen rosa überwuchert. Und das ist das, was mir auch mit auf den Weg gegeben wurde, wonach ich schauen sollte. Die Felsen daneben waren aber genauso rosa überwuchert. Deswegen galt das schon nicht mehr. Aber naja, irgendwann war es dann soweit. Irgendwann schult sich das Auge. Ich musste ja dann irgendwann zwischendurch immer so für 2-3 Meter Tiefe die Luft anhalten, abtauchen. Und dann, wenn ich der Meinung war, eine Abalone zu sehen, auch, wie gesagt, schonend, überraschend zugreifen, dass ich ihr schlicht und einfach auch nicht wehtue, dass ich sie nicht verletze. Das ist schon das Ziel des Ganzen. Und ja, pfuh, irgendwann hat auch mal der blinde Christoph da so eine Abalone gefunden.
Ich hab meine erste! Yeah. Das ist die erste! Ich weiß noch nicht, ob sie groß genug ist. What do you say?
Does it touch?
Is that fine?
Yep.
Yeah. Das ist die erste.
Sie war also zufrieden mit dir.
Die zählt dann auch tatsächlich. Denn was man dazu sagen muss, sie dürfen nicht einfach Abalonen jeder Größe ernten. Die müssen eine Mindestgröße von 12,5 Zentimeter haben. Mhm. Und das kann man hier an diesem Spatel auch ganz gut sehen. Die haben oben und unten haben die so, wie soll ich sagen, so, da sind so angedockt, ist quasi genau das Maß, 12,5. Das heißt, du kannst noch im Wasser, kannst du abmessen, ob die groß genug ist oder ob du sie einfach liegen lassen musst.
Ah ja, cool.
Aber, jetzt kommt das nächste Aber, was nämlich unter Wasser ganz anders ist als über Wasser. Da unten sieht mit Taucherbrille alles größer aus. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist.
Stimmt, ja, durch die
Lichtbrechung. Und dann tauche ich da so ab und dann denke so, oh, guck mal, das ist so ein Riesending ist das. Und dann hole ich mir die, auch schonend und zaghaft, wie mir das gezeigt wurde, tauche auf und dann ist das so ein Babyding, also was vielleicht wirklich gerade mal die Hälfte von diesen 12,5 Zentimetern ist. Das ist eine totale Verzerrung der Realgrößen sozusagen. Das war eine große Herausforderung.
Und hast du die dann wieder reingesetzt oder...
Genau, also wenn das passiert ist, und das ist tatsächlich auch ab und zu ist es passiert, dann soll man die an derselben Stelle einfach wieder hinsetzen, sodass sie sich quasi direkt wieder festsaugen können und ihr altes Zuhause, ich bin jetzt vielleicht etwas zu romantisch, aber ihr altes Zuhause dann auch direkt wieder erkennen.
Das heißt, du hattest jetzt die erste Schnecke schon mal geangelt oder rausgefischt, wie auch immer man das bezeichnen will, aber es wurde dann ja doch schon schwer. Du wolltest ja nicht nur eine, also wenn Mike das macht, holt er wahrscheinlich ja auch mehrere raus, ne?
Da ist, glaube ich, von 100 oder so pro Schicht die Rede. Also wirklich von sehr, sehr vielen. Ich durfte ja mal so ein bisschen schnuppern und rumprobieren. Aber tatsächlich war das reine Erkennen mein größtes Problem.
Warte, scheiße. Das Problem ist, ich sehe nicht eine einzige. Ich sehe die gar nicht. Das Schnorcheln macht total Spaß. Man treibt da so ganz lässig rum, ein bisschen mit der Strömung und so, aber wenn ich mich dann auf die Aufgabe konzentriere, dann sieht da unten alles gleich aus.
Ja, das beschriebene Problem, dass man sich da unten schon heimisch fühlen muss, sich einfach auskennen muss.
Ja,
ne?
Klar,
so,
das ist natürlich, das Auge schulen muss. Wenn du das immer machst, siehst du das ja ganz anders, ne? Das ist natürlich klar. Das war für dich dann ein bisschen schwieriger.
Ja.
Und wie lange hast du dann ausgehalten und wie viele Schnecken hast du gesammelt?
Also es sind 30 geworden am Ende und wir mussten schlicht und einfach dann auch irgendwann aufhören, weil die Ebbe kam. Und wir dann irgendwann an der Stelle, an der wir tätig waren, schon stehen konnten. Und das ist natürlich dann auch, du kannst nicht mit den Taucherflossen da plötzlich auf dem Meeresboden rumtrampeln, ne, so im wahrsten Sinne des Wortes, sondern da ist dann auch
einfach... Weil dann geht alles kaputt, ne?
Ja, genau, genau. Also das geht dann auch nicht. Und dann haben sie auch gesagt, da hören wir jetzt auf. 30 Schnecken sind es geworden. Und das fand ich war zufrieden fürs erste Mal.
Ach, das ist gut. Ist das ein schönes Gefühl. Oh. Das hätte ich auch, also lange hätte ich nicht mehr gekonnt. Der Körper wird kalt irgendwann. Der Neo schön und gut.
Hard work.
It was good, but exhausting. So exhausting.
Also jetzt hattet ihr 30 Schnecken gesammelt, aber wie wir vorhin schon gehört haben, da sind ja jetzt noch keine Perlen drin. Das heißt, was war jetzt der nächste Schritt?
das war für mich, ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Und dann kam so die große Überraschung, da sind keine Perlen drin. Diese 30 Schnecken, die wir da rausgeholt haben, die landen jetzt erstmal in Mike und Antonias, ich nenne das mal Labor, also so einer Überwasserfarm im Prinzip. In einem Schuppen, den sie sich errichtet haben, kommen die in Becken rein, diese Schnecken. Und zwar für 4 weitere Jahre.
Ach Gott.
Ja, weil sie nämlich,
Projekt.
Da, aber wirklich, das ist so ein richtiges, das ist nicht mal eben so gemacht. Also wer das schnelle Geld will, durch Perlenschmuck, den muss ich enttäuschen. Also das ist schon was, wo man Bock drauf haben muss. Die haben so kleine Nylon-Inlays, also so Nylon-Plättchen, die sie den lebenden Schnecken an der Seite ihres Fleisches sozusagen implantieren. Also einfach da reinschieben mit so einer...
Ich wollte sagen, implantieren klingt ja jetzt wie eine OP, aber die werden nicht aufgeschnitten, die Schnecken.
Gar nicht, nein. Die leben auch zu dem Zeitpunkt noch weiter. Es wird an der Seite, an der Schale sozusagen einfach dieses Nylon-Inlay reingelegt. Mhm. Und über 4 Jahre bildet die Schnecke dann, ich weiß gar nicht, ob es wirklich auch Perlmutt ist, aber dieses schimmernde schimmernde Innenseite ihrer Schale baut dieses Nylon ein. Und daraus entsteht die Perle. Da bildet sich dann so ein schimmernder Bubbel, der dann 4 Jahre später rausgeschnitten werden kann aus dieser Schale und dann die eigentliche Perle ist.
Das ist ja schon dann eigentlich auch das Gleiche wie bei der Auster mit der weißen Perle, ne? Weil das ist ja auch ein Fremdkörper, der umschlossen wird am Ende des Tages.
Und das ist ja meines Wissens nach auch, wie Menschen überhaupt darauf gekommen sind, dass es da so etwas wie Perlen unter dem Meer geben kann, dass nämlich, genau, Fremdkörper, das können ja auch mal natürliche Fremdkörper sein, ein Sandkorn oder wie auch immer, sich an die Seite der Auster, der Muschel, der Schnecke, welches Tier auch immer, sich gesetzt hat und dann diese Ausbeulung kam, die die Menschheit plötzlich fasziniert hat.
Ja, die so schön geglitzert hat und so schön geglänzt hat. Aber das heißt, okay, diese Schnecken werden also dann 4 Jahre lang in diesen Tanks gehalten und die haben 4 Jahre lang Zeit, um diesen kleinen Fremdkörper sozusagen eine Perle auszubilden. Und
genau.
Was passiert dann?
Das ist ein gewöhnungsbedürftiger Moment, weil ich glaube, in diesem Moment sterben diese Schnecken.
Like I said, it's like a bit like opening a Christmas present. Ooh, there's a beautiful one there.
Oh, Mike hat da offensichtlich eine etwas professionalisierte Einstellung dazu. Für ihn ist es wie Weihnachtsgeschenke öffnen. Der sagt jetzt nicht, die arme Schnecke, muss er ja wahrscheinlich auch, ne? Das ist, wenn du das als Job machst, musst du dich ja da ein bisschen distanzieren und kannst jetzt nicht für jede Schnecke Mitleid empfinden.
Ja, also man kann das ganz große Fass natürlich aufmachen. Ist das nötig für den Luxus-Perlenschmuck der Welt so weit zu gehen? Was man Mike zugute halten muss, ist, das Fleisch wird auch verwertet.
Mhm. Das ist ja eine Delikatesse auch sogar, ne?
Es ist eine absolute Delikatesse. Ich mag es überhaupt nicht. Wir durften es auch probieren. Das ist so wie Calamari und darauf stehe ich halt nicht. Aber wer das mag, wird da auf jeden Fall seine Freude mit haben. Das ist schwarzes Fleisch, was ich ganz spannend finde. Also die sieht von unten schwarz aus. Und was er mit Weihnachtsgeschenk auspacken aber meint, ist, dass natürlich dann unter diesem Fleisch, wenn du dann nur noch die Schale in der Hand hast, da siehst du dann, welche Perlen sich in den letzten 4 Jahren da eben draus gebildet haben, die ja in ihrem Schimmern sich auch, da unterscheidet sich ja jede Perle von der anderen. Und da erkennt er dann auch sofort, welche wohl der nächste Bestseller sein könnte in seiner...
Die sind dann auch unterschiedlich viel wert, je nachdem, wie die Färbung ist oder so.
Genau, absolut. Wie klar die geformt sind, wie was für eine schöne Rundung die haben, die Art des Schimmerns, richtig, genau. Und das sind dann unterschiedliche Marktwerte. Und das ist das, was er so salopp mit Weihnachtsgeschenke auspacken gemeint hat.
Aber die sind ja dann auch noch nicht ausgepackt. Also es ist ja auch nicht, wir sind wieder bei der weißen Perle, dass die einfach da lose drin liegt, sondern die muss man ja, die sind ja noch also Teil von dieser Schale, von der Abalone. Das heißt, die muss man ja jetzt erstmal auch irgendwie rauskriegen, ne?
Ganz genau. Und da wird einfach kurzer Prozess gemacht, was die Schale angeht. Da kommt die Kreissäge ins Spiel und dann werden diese runden Perlen dort rausgesägt und immer feiner mit den entsprechenden Werkzeugen gemacht.
Und das durftest du auch ausprobieren?
Wenn du sagst, ich durfte, dann stimmt das. Ich musste, fand ich.
Du
weil
musstest.
So mit Millimeterabstand, mit bloßen Händen an so einer... Es war nicht wirklich eine Kreissäge, das stimmt nicht. Das war so ein... Ich glaube, das benutzt man auch zum Diamantschneiden oder Diamantpolieren. Das war eine raue Scheibe, die sich mit dem Affenzahn halt gedreht hat. Und da kam man dann dieser Schale quasi an die Pelle.
Well, it's hard to tell looking at a few hundred dollars at least.
A few hundred?
Yeah.
If I destroy this one?
Yeah.
Alter, ich hätte nicht fragen sollen. Okay. Oh, das stinkt aber auch. Krass.
Also, es war keine so angenehme Arbeit offensichtlich.
Ich hätte wirklich nicht fragen sollen. Da mischte sich dann die Angst um meine Finger, dass ich dieser Scheibe irgendwie zu nahe komme, mit der wirtschaftlichen Sorge, dass ich ihm hier das Geschäft ruiniere. Wenn eine Perle, ich hatte keine Idee, mehrere hundert Dollar wert ist.
Ist es ja nur für die Wertvollsten so oder sind die alle so viel wert?
Also ich habe gehört, dass das bei 100 Dollar losgeht und das fertige Schmuckstück, in dem eine Perle dann eingebaut ist, auch teilweise bis zu 4.000 Euro oder Neuseeland-Dollar, je nachdem, wert sein kann. Das sind natürlich schon richtige Summen, mit denen dann da gearbeitet
wird. Und das hat der dich einfach machen lassen. Hat er ja ganz schön...
Ich fand das auch ganz, also sehr zutraulich. Also der hat mir offensichtlich vertraut. Ich habe festgestellt, also ich weiß schon eine Weile, dass ich jetzt nicht der größte Handwerker der Welt bin, habe mich da aber herangetraut mit gemischten Gefühlen.
Oha, ich glaube, jetzt ist es das erste Mal passiert. Ich glaube, jetzt habe ich hier die Perle angeritzt. Das soll so nicht sein. I think I touched it. What would you say?
Yeah, you're getting too close. Yeah, don't get so close. Yeah, don't get so close.
Okay, da wurde er dann kurzsilbiger, ne? Also, wenn man sein Gesicht dazu sehen würde, er sah nicht super begeistert aus, als mir das dann leider wirklich passiert ist. Aber ich habe sie nur so angeditscht. Also, er meinte, mit einer feineren Politur drumherum könnte man das schon
nochmal retten.
Retten, ja.
Gut, aber wahrscheinlich hat er gesagt, so jetzt reicht's auch, jetzt kann ich wieder übernehmen.
Genau, jetzt ist sozusagen wieder Ebbe, um bei dem Wortspiel, bei dem Bild zu bleiben. Und da war die Arbeit dann erledigt. Und was für ein spannender Einblick, also auch wirklich was für eine Range an Tätigkeiten Perlenschmuck in sich vereint. Also wirklich vom Tauchen, von dem Haarconditioner im Neoprenanzug will ich gar nicht mehr anfangen, aber vom Tauchen, das Handwerkliche, die Schnecken dort unten nicht zu verletzen, sondern eben diesen Überraschungsmoment auszunutzen, bis hin zu mit dieser Säge, mit dieser sich drehenden Scheibe da möglichst fein die Perlen rauszuschneiden. Wahnsinnig faszinierend.
Ja, und der Mike, hattest du das Gefühl, also du hast ja erzählt, das war sein Traum. Hast du das Gefühl, er ist auch froh? Also das so zu machen, das ist ja schon auch ein ganz eigenes Leben, sage ich jetzt mal, auf so einer sehr abgeschiedenen Insel, das so zu machen.
Das stimmt, aber wenn ich mir seine Biografie so anschaue, dann glaube ich, bestätigen zu können, dass er das genau so möchte. Er kommt ursprünglich aus Kalifornien, ist also Amerikaner und lebt das halbe Jahr mit seiner Antonia auch in Alaska zum Lachsfischen und das andere halbe Jahr, während sozusagen im Sommerhalbjahr in Neuseeland, also zum Jahreswechsel, sind sie dann auf ihrer Farm, weil sie auch nicht ganzjährig ernten, wie man so schön sagt, dürfen. Da gibt es auch strenge Regularien, weil es eben auch eine endemische Tierart ist, die es nur in Neuseeland gibt. Machen sie das andere halbe Jahr, verbringen sie eben sehr, sehr abgelegen auf dieser Arapower Island im Norden der Südinsel von Neuseeland, also mitten im Nirgendwo. Ja, wunderschön.
Das ist schon so, ne, ein bisschen wie man sich selber so ein Leben wünscht. Aber ich muss zugeben, wenn ich es dann hätte, wäre es wahrscheinlich nichts für mich. Es wäre für mich wahrscheinlich doch ein bisschen zu abgeschieden, oder? Wie geht's dir da?
Ich habe mich zwischendurch dabei ertappt, wie ich dachte, ja, das könnte schon was sein. Also wenn so dieser ganz große, ich habe so einen großen, weiß ich nicht, Drive in mir, so einen Bewegungsdrang. Aber wenn das vielleicht irgendwann mal nachlässt, dann gibt es schon, nicht viele Orte, die noch schöner sein könnten, dachte ich zwischendurch.
Okay, das heißt, Mike hat eventuell einen Nachfolger gefunden.
Ja, schauen wir mal. Aber er hat auch in der eigenen Familie schon absolut gute Arbeit geleistet. Also zwei von den drei Kindern wollen die Farm auch auf jeden Fall weiterführen. Mhm. Der Mann ist über 70, muss man auch dazu sagen. Also das hat dann auch irgendwann alles mal ein Ende. Mhm. Aber mindestens Jacob, sein 23-jähriger Sohn, wird das übernehmen, wird das weiterführen. Und ja, das ist eine ganz besondere Leidenschaft, wo man auch in Gesprächen, glaube ich, mit viel Staunen rechnen muss, weil das erzielt dir nicht jeder einfach mal so. Ich bin aber Lohnschneckenfarmer aus Neuseeland. Schon eine sehr, sehr besondere Geschichte.
Ja, super. Vielen Dank, Christoph, dass du uns mitgenommen hast nach Neuseeland und uns hast teilhaben lassen an deinem Abenteuer.
Total gerne. Es fühlte sich gerade so an, als wäre ich selber nochmal dort gewesen. Danke, Eva.
Und nächste Woche fliegen wir mit Christoph nach Jamaika, also in das Land von Sonne, Marihuana, Dreadlocks, Reggae und natürlich Bob Marley. Besonders die Religionsgemeinschaft der Rastafari lebt diese Kultur. Oder vielleicht doch nicht? Die Bobo Ashanti sind eine der strengsten Untergruppen der Rastafari. Christoph Karasch hat sie besucht und versucht, mehr über sie zu erfahren. Und wie es ihm und seinem Team dabei ergangen ist, das erzählt er uns in der nächsten Woche. Also unbedingt wieder reinhören bei Mission Wissen weltweit. Bis dahin, tschüss, macht's gut.